Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und Pit Gottschalk. Hallo Pit.
Na, hallo Malte. Wie geht's dir heute?
Jo.
Du bist heute sehr sportlich angezogen, muss ich sagen. Kommst du vom Joggen? Hast du dich ein bisschen frisch gemacht vor dem Bundesliga?
Ich bin mit dem Hund draußen gewesen. Joggen, das würde ich mir nicht zutrauen, mehr in meinem hohen Alter. Und ich war noch nie der Langstreckenläufer, ich war immer der Sprinter. Ich bin immer.
Also Stöckchenwerfen ist für dich die neue Disziplin für Olympia?
Ja, so neu ist die auch nicht, aber das ist zumindest eine, da bin ich sehr, sehr gut drin und mein Hund auch.
Ja, und der ist fit und du schaust ihm dabei zu.
So ich sieht es aus. Ich lasse gerne andere Leute für mich laufen, ich lasse auch gerne andere Leute für mich reden, deshalb habe ich ja euch beiden heute hier im Podcast. Und da
das ist ja das Erfolgsgeheimnis dieses Podcasts. Du hältst mir immer das Stöckchen hin, über das ich springen muss.
So.
Deswegen sind wir hier genau
richtig. Ist es. Und heute halte ich nicht nur dir ein Stöckchen hin, sondern auch Martin Volkmar, dem Chef vom Dienst von ran.de. Hallo Martin.
Hallo, grüß dich.
Wir starten heute mal ohne ganz viel Vorgeplänkel, sondern wir starten mit einem kleinen Quiz. Habe ich mit euch noch nicht abgesprochen, aber wir nehmen diese Folge an einem historischen Tag in der Bundesliga-Geschichte auf. 3. April, jetzt seid ihr ja beides Kinder der Bundesliga. Wisst ihr, um welchen Jahrestag es geht?
Pfostenbruch Bökelberg.
Nein.
Phantomtor Helmer.
Auch nicht. Ihr wart beide schon geboren. Das, was Pitt gesagt hatte, ist näher dran am eigentlichen Zeitpunkt beziehungsweise am eigentlichen Jahrestag.
Aber kein Pokalfinale.
Nein, 3. April 1971, 27. Spieltag der Bundesliga-Saison. Kleiner weiterer Tipp, das Spiel war Eintracht Frankfurt gegen Eintracht Braunschweig und der Schiedsrichter hieß Wilfried Hilker, kam aus Bochum und, um Rolf Töpperwien die Ehre zu geben, er war im Hauptberuf Ingenieur. Das muss immer sein.
Worauf willst du hinaus? Du sprichst in Rätseln.
War ich nicht anwesend.
Nee, das wart ihr auch nicht. Ihr wart beide noch sehr jung. Das zu eurer Entschuldigung. Die erste rote Karte der Bundesliga-Geschichte. Wow. Gezeigt von Wilfried Hilker. In diesem Spiel beteiligt der Frankfurter Spieler Friedel Lutz und der Braunschweiger Jaro Deppe. Und es war ein Revanche-Foul von Lutz, was dann zur ersten roten Karte der Bundesliga-Geschichte führte. Die FIFA hatte die Karten ja schon 1970 bei der WM eingeführt, der DFB dann aber erst in der Winterpause der folgenden Saison. Und deshalb war das die allererste rote Karte in der Bundesliga. In der Hallensaison gab es vorher schon eine für Waldemar Kopanik vom SV Alsenborn. Bei einem Hallenturnier in Berlin ist der vom Platz geflogen. So.
Martin, du merkst, ne? Der Malte hat heute Morgen einen Almanach gefrühstückt und jetzt muss das wieder nach draußen, was er alles da gelernt hat. Du musst mir noch den Sinn irgendwie erklären, warum du das jetzt erwähnst.
Weil heute der 3. April ist und wir an diesem Tag aufnehmen. Und ich gucke ja immer gerne nach irgendwelchen lustigen Jahrestagen.
Ja, so Kalenderblätter.
Ganz genau.
Der 100-jährige Fußball.
So ungefähr.
Das können wir mal machen, Pit. Das wird ein Erfolg,
glaube ich. Und heute war es eben.
Du hast jetzt Glück, dass ich keine gelbe Karte hier da habe, sonst würde ich sie dir jetzt zeigen, damit wir endlich mal hier vorankommen.
Und jetzt legen wir auch los. Aber wir müssen ja auch ein bisschen Allgemeinbildung in Sachen Fußball liefern, damit die Leute da draußen vielleicht auch ein bisschen Nerdwissen kriegen, um vielleicht mal zu Hause ein bisschen angeben zu können. Wir müssen ja einen USP schaffen.
Bitte merken.
Und jetzt schaffen wir den USP natürlich mit dem Blick auf die Aktualität nach so viel Nostalgie. Seid ihr auch ein bisschen nostalgisch in Sachen Pokalfinale? Endlich mal keine der ganz großen Mannschaften, sondern eher so Tradition. Zwei Traditionsteams, Bielefeld und Stuttgart, hättet ihr damit gerechnet?
Erstens, ich freue mich über die Paarung. Zweitens, ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet. Ich war mir nicht sicher, ob Stuttgart das gegen Leipzig besteht, nachdem die doch schwächeln in der Rückrunde. Waren, glaube ich, auch ziemlich nervös, ob sie diesen Heimvorteil nutzen können. Und Bielefeld, klar, hat keiner mit gerechnet. Und ich fand es aber, haben die Leverkusener selber gesagt, war ein verdienter Sieg sogar für Bielefeld. Was aus meiner Sicht auch heißt, dass die wirklich nicht chancenlos sind im Finale.
Witt, glaubst du das auch? Chancenlos nicht im Finale, die Bielefelder? Letztes Mal gab es so ein Underdog-Traditionsduell, du hast es im Newsletter heute geschrieben, 2011 Schalke gegen Duisburg, das war recht einseitig.
Das waren 5-0, ja. Aber die Tradition wird ja erstmal fortgesetzt. Es ist immer ein B vertreten im Pokalfinale. Bayern, Bayer, BVB, Bullen und jetzt Bielefeld. Ich weiß jetzt nicht, ob die Bielefelder Fans dieselbe Magie entfalten können, wie sie das auf der Alm machen. Ja, klar, Stadion wird viel Bielefeld haben, aber die Bielefelder Alm ist schon was Besonderes. Wir haben alle am Fernseher diese Atmosphäre miterlebt. Das hat sogar vier Bundesligisten beeindruckt, was dort passiert ist. Oh, das wird schwieriger im Olympiastadion mit der blauen Umlaufbahn. Die Stuttgarter haben die Klasse, eigentlich das Spiel zu beherrschen. Aber ehrlich gesagt, genau dasselbe habe ich auch gesagt, als der Gegner im Halbfinale Bayer Leverkusen hieß. Da sagt man auch, okay, ist klare Sache. So wie vorher Bremen, Union, Freiburg. Und die Bielefelder haben es immer wieder geschafft. Ich mag nur nicht dran glauben. Ich glaube, auswärts zu spielen ist nochmal was anderes für einen Drittligisten als zu Hause mit der Unterstützung und der Aussicht im Café Europa, wie ich jetzt gelernt habe, anschließend 2 Tage im Koma, ins Koma sich zu trinken.
Und der Rasen also, wird gewässert sein in Berlin.
Und das auch, ne? Damit wird auch keine Spielfeldmanipulation vornehmen können. Also das war ja schon auffällig auf der Bielefelder Arm, wie diese braunen Flecken im Strafraum dann zu sehen waren. So wie früher, Martin und ich kennen das noch aus den 90er Jahren, als die Rasen noch kein Teppich waren mit Hybridzusatz, ja, sondern wirklich noch das Leiden der Saison angezeigt haben. So war es ja auf der Bielefelder Arm. Und dann so eine feine Feintechnikermannschaft wie Leverkusen hat natürlich Schwierigkeiten, wenn der Ball nicht so rollt, wie sie das gewohnt sind. Aber ehrlich gesagt, deswegen heißt es ja auch, Achtung, 3 Euro, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Insofern gehen wir auch mit dieser Einstellung ins Pokalfinale am 24. Mai.
Ich freue mich auf die Atmosphäre in Berlin. Also ja. Ich glaube, ganz Bielefeld wird da sein, war schon überall zu lesen. Und Stuttgart, die haben, also ich war beim letzten Mal da, ich glaube, es war das letzte Mal 2007, da haben sie gegen Nürnberg verloren nach der Meisterschaft. Da war die Stadt auch komplett in schwäbischer Hand. Spötter sagen ja, ist sie sonst auch schon, aber wie gesagt, jetzt wird aus Stuttgart auch noch eine Karawane hin.
Du hattest eben die Hände vor den Kopf geschlagen, Martin, als MSV Duisburg kam. Hatte ich überhaupt nicht beabsichtigt, aber du hast ja eine Duisburger Vergangenheit.
Ja, ich war da und wir waren ja 98 im Pokalfinale, der MSV Duisburg, und haben da sehr unglücklich verloren mit fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen und ganz knapp 1-2 gegen Bayern. Und da hat man ja die Hoffnung gehabt, 2011 war es, glaube ich, jetzt könnte noch mal was werden. Und da hast du schon nach 10, 15 Minuten den Klassenunterschied halt gemerkt. Duisburg spielte damals um Aufstieg in die Bundesliga, hatte aber, ich glaube, 2 oder 3 Topspieler, die Kreuzbandriss und schwere Verletzungen hatten. Und das ging ganz schnell, Raoul, zack, zack. Und dann war es ganz schnell vorbei mit der Hoffnung.
Meine Alemannia aus Aachen hat ja auch schon ein Pokalfinale verloren. Ne, damals gegen Werder Bremen mit Jörg Berger auf der Bank. Und der Trainer von Arminia Bielefeld, Michel Kniert, ist ja aus Aachen. Er ist aus Eschweiler, wie wir wissen, aus dem Bereich, also im Großbereich Aachen sozusagen. Deswegen drücke ich ihm auch da ganz besonders die Daumen. Ein bisschen Aachen ist dann auch im Pokalfinale vertreten.
Und ein bisschen Nostalgie hattet ihr jetzt beides auch. Und wir bleiben auch im weiteren Sinne jetzt ein bisschen nostalgisch. Wir gucken nämlich unter anderem auf Thomas Müller. Und da werden ja alle dieser Tage ein bisschen nostalgisch.
Das Thema des Tages.
Ja, wir gucken nämlich auf den FC Bayern. Sportlich auf den ersten Blick sieht das ja alles ganz okay aus. Tabellenführer in der Bundesliga, 6 Punkte Vorsprung und ein Top-Torverhältnis vor Bayer Leverkusen. Kurs Meisterschaft ist eingeschlagen im Champions League-Wettbewerb. Sind sie im Viertelfinale gegen Inter Mailand, aber trotzdem scheint es Probleme an allen Ecken und Enden zu geben. Es knirscht bei den Bayern, weil die Verletztenmisere zuschlägt, weil die Zukunft von Thomas Müller ungeklärt ist und für Getuschel sorgt und weil es Gerüchte um Max Eberl gibt. Martin, du bist bei den Bayern recht nah dran. Was ist da los momentan?
Hausgemachte Unruhe, würde ich mal sagen. Also es gibt einige, auch gerade Fans, die das sehr ärgert, dass in einer vergleichsweise ruhigen Saison bis jetzt so viel Wirbel hinter den Kulissen entsteht. Aber es ist ja offensichtlich, auch wenn einem da eine Zeit lang mal deutlich auf die Finger geklopft wurde, wenn man das artikuliert hat, dass es zwischen Aufsichtsrat und Vorstand, also vor allem Max Eberl, schon deutliche Differenzen gibt. Und die werden von keiner Seite letztlich bestätigt. Das wird, glaube ich, frühestens am Saisonende sein. Aber die sind ja offensichtlich, die sieht man ja, die kann man lesen. Und die werden jetzt auch an alle Medien durchgestochen. Von daher ist die Büchse der Pandora, jetzt würde ich sagen, spätestens seit dieser Woche geöffnet, weil da wird jetzt aus allen Rohren gefeuert. Am Anfang war es nur der Kicker. Dann hatte ich mal die gleichen Infos gehabt. Das war so Februar rum und dann sickerte das so durch. Aber diese Woche gab es ja, glaube ich, fast kein Medium da vor Ort mehr, die nicht darüber berichtet haben, dass die Kritik deutlich stark an Max Eberl gewachsen ist.
Aber das ist ja wirklich erstaunlich. Man kann ja bei keiner Quelle sagen, da hat der und der Bayern-Verantwortliche Doppelpunkt-Anführung das und das gesagt. Aber alle wissen irgendwie Bescheid. Schaut man sich die Saison an, reine Bilanz, ja, im Pokal kann man rausfliegen, das ist auch schon vor Max Eberl passiert. In der Champions League ist man souverän weitergekommen gegen Bayer Leverkusen, hat auch nicht jeder mitgerechnet. Das heißt, das Finale de Homme ist noch möglich, dass man mit Spielern verlängert und mit manchen eben nicht mehr und dass man sparen muss und dass der Aufsichtsrat das anders sieht als der Vorstand, ist ja eigentlich auch Tagesgeschäft in anderen Vereinen. Aber ich nehme sehr ernst, was Lothar Matthäus gesagt hat, und das ist ehrlich gesagt das Handfesteste, was man hat. Er gesagt hat, es brodelt in Uli Hoeneß. Irgendwas scheint ihn da zu stören. Was könnte Uli Hoeneß stören?
Also auch da, ne, das, was weitergegeben wird, allerdings nicht nur von einer Quelle, sondern von mehreren mittlerweile, ist, dass, also es gibt mehrere Sachen, muss man sagen. Also ein Punkt scheint zu sein, dass man nicht zufrieden ist mit dem Austausch zwischen Hoeneß und Eberl. Also es gibt Leute, die sagen, der ruft seltener bei Hoeneß an, als er es gemacht hat, als er noch bei Gladbach war. Weil da hatten die ja ein sehr gutes Verhältnis. Und im Endeffekt ist ja das hat Hoeneß ja bestätigt, sogar nach Salihamidzic, dem Kahn vor allen Dingen, zum Vorwurf gemacht von Salihamidzic weniger, dem Kahn zum Vorwurf gemacht worden, er habe sie zu selten sich mit Hoeneß ausgetauscht. Inwiefern, ja, das gibt's ja auch, inwiefern Hoeneß dann auch immer ans Telefon geht, wenn Eberl ihn anruft, das weiß ich natürlich nicht. Tatsache ist aber auch die, wenn ein Sportvorstand sagt, Thomas Müller muss eigentlich nur Ja sagen, dann verlängern wir den Vertrag, weil anders kann man die Aussagen aus dem Januar von ihm ja nicht interpretieren. Und dann heißt es im Kicker von gut unterrichteter Quelle, und ich glaube schon, dass das eher Richtung Aufsichtsrat geht, wo die Infos herkommen, der wird auf gar keinen Fall verlängert, dann haben die sich ja offensichtlich nicht final abgesprochen. Sonst ist es ja nicht anders zu erklären. Ja, und deshalb, ich glaube, das ist ein Vorwurf, Kommunikation, dass sozusagen von Aufsichtsratseite so ein bisschen gesagt wird, naja, wir werden da sozusagen bei den Verträgen vor vollendete Tatsachen gestellt. Deshalb haben wir die Verträge ein paar Mal auch wieder zurückgegeben und dann mussten die neu verhandelt werden. Das war nicht nur bei Kimmich so, das war bei Jonathan Tah so, wo es dann wirklich an 5 Millionen gescheitert ist am Ende, weil der Mehrheit zu teuer war. Und es war auch bei Alphonso Davies, glaube ich, sogar mindestens zweimal so. Aber am Ende, und das ist übrigens hat Salihamidzic, der ja so ein bisschen als Kern des Übels gilt, weil er habe, also übel in Anführungsstrichen, weil er habe zu teure Verträge überall abgeschlossen über die Jahre, der hat ja jetzt gesagt in einem Interview in der Sportbild, naja, das war ja alles abgesprochen. Und so ähnlich kann Max Eberl das ja genauso sagen. Ne? Und das ist halt immer so eine grundsätzliche Frage. Der Verein ist halt sehr unruhig, weil woanders wird sich vielleicht eher hinter verschlossenen Türen gestritten, dann hat man ein Ergebnis und dann geht man gemeinsam raus. Und den Eindruck kann man ja hier nicht zwingend haben.
Und hier kommt kurz Werbung.
Es gibt diese kleinen schönen Momente. Du liest etwas Inspirierendes, zum Beispiel Fever Pitch. Der Tag beginnt und du brauchst was, das dich richtig in Schwung bringt. Früher war das ein Kaffee. Heute ist bei mir Giraffe Grapefruit. Ein Erfrischungsdrink, den du dir selbst mixt. Fruchtig, klar, nicht zu süß, einfach ehrlich gut. Und ja, der Name ist speziell, aber der Geschmack spricht für sich. 50 Portionen für 39,99 und wenn du mehr willst, gibt's Rabatt. Probier's aus, vielleicht wird's auch dein neuer Morgenmoment. Und wie man an den Rabatt kommt, erkläre ich dir in den Shownotes und natürlich direkt bei Feverpitch.
Ende der Werbung.
Also die Erklärung mit der Kommunikation kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil das ist unter erwachsenen Menschen sehr schnell zu lösen. In so einem Unternehmen führt man dann einen Joe Fix ein, für die Leute, die das nicht genau wissen, was das ist. Man macht einen festen Termin, einmal die Woche, eine gute Stunde und dann spricht man alles, was in der Woche vorher angefallen ist oder welche Aufgaben in der Woche danach anstehen und trifft sich eine Woche später, um sich ein Update zu geben. Es scheint ja dann mehr so zu sein, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt, auf wen die Bayern setzen sollen und vor allem zu welchem Preis.
Ja.
Thomas Müller hat ja sportlich an Wert verloren, sonst würde er nicht so häufig auf der Bank sitzen. Ich war ganz überrascht, dass er noch nicht mal 1000 Spielminuten in dieser Saison bisher gesammelt hat, wenn die Statistik immer noch aktuell ist. Sondern bei ihm ist es ja mehr die Reputation, das Wort, das er in der Kabine führt. Das ist wahrscheinlich für einen Trainer als verlängerter Arm ein wichtiges Werkzeug, wenn man Dinge auch in die Umkleidekabine transportieren möchte. Die Frage ist, ist ein solcher Spieler dann das Jahresgehalt, der je nach Prämienzahlung zwischen 15 und 20 Millionen, ist also ein Spieler das dann wert? Oder kann man mit diesem Geld, das man einsparen kann, vielleicht einen anderen Spieler holen, der sportlich mehr Bedeutung dann hat? Dann hat man sich offenbar entschieden, so sickert es ja durch, dass Thomas Müller nicht über das Saisonende hinaus beim FC Bayern bleibt. Das heißt, die Club-WM wird seine große Abschiedsvorstellung werden. Findest du die Entscheidung erstens richtig und zweitens auch den Weg, wie man doch zu dieser Entscheidung hingekommen ist?
Zweitens nein. Erstens bin ich noch nicht so ganz, also die erste Frage finde ich etwas, muss ich ein bisschen ausholen. Also der Weg sicherlich in der Form, das ist schlecht für alle Beteiligten. Das schadet letztlich jedem. Von daher, und du hast auch jetzt wieder vor diesem Spiel gegen Inter Mailand so eine Unruhe. Das war bei Kimmich ja schon vor dem Spiel gegen Leverkusen so.
Also das Viertelfinale in der Champions League, nur für die Leute, die es nicht so drauf haben. Genau.
Da wabert das da rum und dann wird immer gesagt, heute wieder Max Eberl in der Pressekonferenz, wir haben noch nichts zu verkünden, aber letztlich schreiben es schon alle. Also die Tendenz ist sehr eindeutig, dass er keinen neuen Vertrag bekommt. Es gibt wohl noch so ein kleines Hintertürchen und auch finale Gespräche, deshalb ist noch nicht offiziell. Ich glaube, man versucht auch noch eine gesichtswahrende Lösung zu finden, auch für Thomas Müller, weil man den ja schon unbedingt halten will und deshalb möchte man ihn jetzt natürlich nicht komplett vergraulen. Aber die Kernfrage ist ja sportlicher Wert, ja. Und natürlich auch Preis-Leistungs-Verhältnis. Wobei ich glaube, da hätte man tatsächlich eine Lösung finden können. Ja,
wie sollte die denn aussehen? Was wäre denn dein Vorschlag, wenn du beim FC Bayern nicht nur alles weißt, sondern auch was zu sagen hättest?
Guter Punkt. Also, die entscheidende Frage, ich habe mit Leuten gesprochen, die sagen, Thomas Müller tut sich keinen Gefallen. Guck an Philipp Lahm, der hat auf dem Höhepunkt aufgehört. Und wenn du nicht das Ende findest sozusagen, das ist nie gut. Das ist ja generell, was gesagt wird. Und wenn du schaust, der hat halt jetzt gerade in der Rückrunde kaum noch mal gespielt. Das waren wirklich Spiele, wo wirklich entweder Musiala komplett ausgefallen ist oder wo mal die B-Mannschaft ran durfte, wie gegen Bochum. Ansonsten spielt er keine Rolle mehr, kommt in der 80., 85. Minute. Der hat in dem Sinne keinen Platz mehr auch in der erweiterten Startelf. So. Das ist eine Tatsache und das wird natürlich nächste Saison noch weniger werden. Von daher ist dieser Hinweis zu sagen, ist das der Karriere angemessen, die Hoeneß zum falschen Zeitpunkt gemacht hat, weil der Doku von Thomas Müller. Aber der Hinweis ist berechtigt. Am Ende muss Thomas Müller aber natürlich dann irgendwie auch schon so ein Mitspracherecht haben, dass man ihm nicht die Tür zumacht nach 25 Jahren im Verein. Deshalb, ich glaube, eigentlich war es eine Trainerentscheidung. Eigentlich müsste der Trainer sagen, ich kann den noch gut gebrauchen, weil ich hätte gern noch so einen erfahrenen Mann im Hintergrund, der mir in allen Bereichen noch weiterhilft. In der Kabine, im Teammanagement, untereinander und so weiter. Es gibt Trainer, auch Bundesliga-Trainer, die das so sagen. Wenn der Trainer aber sagt, du spielst nicht mehr, entscheide dich, dann so. Also da weiß ich tatsächlich auch nicht genau, wie Kompany damit mit involviert ist.
Aber Entschuldigung, Martin, wenn dann der Trainer das sagt, ich brauche ihn für meine Zwecke, wie du es gerade erklärt hast, wie ich finde, total nachvollziehbar. Aber man würde zu Müller sagen, pass auf, du machst das aber nur zur Hälfte deiner Bezüge. Dann wird er ja immer noch 8 Millionen im Jahr kriegen, und damit wahrscheinlich doppelt so viel wie Kompany, der Cheftrainer. Das passt ja hinten und vorne nicht. Das kann ich schon nachvollziehen, dass man dann auch eine Gerechtigkeit im Gehaltsgefüge haben möchte.
Ja, also mehr als der Cheftrainer verdienen fast alle bei Bayern.
Ja, das stimmt natürlich, ja.
So, ich glaube schon, er würde für deutlich weniger Geld das machen, wenn man ihm sozusagen zeigen würde, wir brauchen dich noch. Ja? Momentan ist aber das Gegenteil der Fall. Und man könnte auch sicherlich eine finanzielle Lösung finden, die zum Beispiel an Einsätze gestaffelt ist. Das würde ja ein Win-Win für beide Seiten sein. Um auf den Punkt am Anfang zurückzukommen, ich finde es eine schwierige Entscheidung. Ich glaube tatsächlich, so wie die Diskussion momentan läuft und so wie sein sportlicher Wert gesunken ist, würde ich sagen, es wäre wahrscheinlich besser, wenn er aufhört. Nur müsste man dann es schaffen, diese Situation, die jetzt entstanden ist, irgendwie so zu heilen, dass man das Gefühl hat, der geht auch wirklich durch die Vordertür raus.
Die Gedanken habe ich mir auch gemacht, als ich den Newsletter geschrieben habe und einen Text zu Thomas Müller verfasste. Und ich habe mir zwei Fragen gestellt. Die eine ist, was ist besser, im Verein zu bleiben und eine Rolle zu finden oder erstmal den Verein zu verlassen für eine geraume Zeit, um eine innere Distanz auch aufzubauen, auch zu den Protagonisten, die noch rumlaufen. Ne? Das sind ja vorher deine Mitspieler und auf einmal hast du eine Rolle ein, wo du ihm was sagen sollst. Ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Erste Frage. Zweite Frage ist, welche Rolle denn beim FC Bayern? Weil als Spieler magst du ja noch so schlau sein, du kannst heutzutage nicht mehr bei einem so Wirtschaftsunternehmen von 1 Milliarde Umsatz ins Management einsteigen. Ne? Ehrlich gesagt, bist du da erstmal der Lehrbub und sollst lernen. Ne? Da hat ja jeder was dir voraus auf der Teppichabteilung oder in der Teppichabteilung. Deswegen reiche ich die zwei Fragen mal an dich weiter. Erstens, wie sieht der Anschluss nach dieser Saison für Thomas Müller aus? Sabbatical oder neuer Verein? Dazu lernen, Fortbildung. Zweitens, welche Rolle beim FC Bayern?
Also auf jeden Fall Distanz zum FC Bayern. Stimme ich zu, was du gesagt hast. Da musst du erstmal einmal rausgehen, auch gibt ja viele Beispiele. Sebastian Kehl war auch ein Jahr zumindest mal weg, etc. pp. Ob er dann nochmal, also ich glaube, was in der Doku sehr gut rauskommt, wer sie gesehen hat oder nicht gesehen hat, ist halt, dass er sagt, naja, ich werde meinen Tag schon strukturieren können, aber mir wird das Adrenalin als Fußballprofi fehlen. Das ist dem total bewusst, so auf den letzten Metern. Das ist ja das, was alle Ex-Profis, Rudi Völler ganz weit vorne sagen, das Schönste ist die Zeit als Spieler. So. Und das ist dem total bewusst. In dem Moment, wo ich aufhöre, ist dieses Adrenalin weg. Das wird nie wiederkommen. Und da, glaube ich, da sozusagen auf diesem Knochen kaut er schon seit Monaten rum, weshalb er selber auch noch keine finale Entscheidung bis jetzt getroffen hat. Würde bedeuten, Stand jetzt USA in meinen Augen. Also der kann nicht mehr in Deutschland spielen, auch wenn so Vereine wie Augsburg, keine Ahnung, und viele andere ihn natürlich mit Kusshand nehmen würden. Ich glaube, Premier League, das wird nichts mehr. Und dann, und Saudi-Arabien ist auszuschließen. So, USA würde Sinn ergeben, auch weil, aus meiner Sicht, da stecke ich zwar nicht drin, aber wenn die Frau von ihm sich doch auch in der Doku und sonst regelmäßig nachvollziehbarerweise beklagt über diesen öffentlichen Fokus, in den du permanent stehst, dann bist du natürlich in den USA relativ gut aufgehoben als Fußballprofi. Das hat ja Bastian Schweinsteiger und andere haben das auch gesagt. So, jetzt ist halt die Frage, macht er das, weil er da noch ein bisschen kicken kann? Hört sich ja alles ganz nett an. Oder ist er sich zu schade dafür, in Anführungsstrichen Operettenliga noch weiter zu kicken? Und da, also die Leute, mit denen ich spreche, da sagen die meisten, ach, USA wäre doch toll. Es gibt aber auch ein paar, die sagen, kann ich mir bei ihm nicht vorstellen. Der will auf dem Höhepunkt aufhören, auf Top-Niveau und nicht mehr da in den USA kicken. So, und dann anschließend die Frage, wie geht's dann weiter beim FC Bayern? Habe ich keine finale Antwort drauf, logischerweise. Markenbotschafter wird er immer machen können. Das ist ja auch quasi eigentlich Pflicht aus Bayern Sicht. TV-Experte wird er immer machen können. Da gibt's, glaube ich, schon zig Angebote. Und dann würde er genug verdienen und müsste auch nicht mehr ganz so viel arbeiten, wie das eben der FC Bayern in Person von Uli Hoeneß von einem Vorstandsmitglied erwartet. Ich kann ihn mir nicht als Sportdirektor vorstellen. Er müsste eigentlich im Vorstand arbeiten. Bei Philipp Lahm ist es abgelehnt worden von den ganzen Konzernlenkern, die ja auch im Aufsichtsrat sitzen, mit dem Hinweis, der hat zu Darlehen-Zeitpunkt überhaupt noch keine Erfahrung in dem Bereich, was du ja auch gesagt hast. Dazwischen bewegen wir uns. Weil ich glaube, Thomas Müller, auch im Bayern-Vorstand, wäre auf jeden Fall eine Bereicherung. Der ist auch smart, eloquent, der hat auch was im Kopf. Also äußern kann der sich eh. Also das würde schon funktionieren. Aber kann er das? Ja, das kann man, glaube ich, jetzt noch nicht beantworten. Ich halte das aber für nicht ausgeschlossen, dass er da auf jeden Fall, also gehandelt wird er jetzt schon und dass er da in naher Zukunft dann eine Rolle spielt.
Du arbeitest ja bei RAN und da gibt es nicht nur eine Digitalsparte, sondern angeblich auch einen TV-Sender, sogar mehrere, die dahinter stehen.
Ja, und Join, nicht vergessen.
Und Join natürlich nicht zu vergessen. Und da gibt es auch TV-Experten, Fußball-Experten, die sich gerne mal zur Gemengelage äußern. Das ist doch das Schlimmste, was dem FC Bayern passieren könnte, wenn ausgerechnet Thomas Müller mit seiner Sprachgewalt plötzlich TV-Experte nimmt, womöglich die Rolle einnimmt, die die Hamann gerade hat, so quasi der Stachel im Fleisch des FC Bayern. Wenn er dann plötzlich mit seiner Fanbase im Fernsehen präsent wäre und das Futter liefert, womit die Leute am Stammtisch dann brillieren können. Siehst du das genauso? TV-Experte wäre doch pures Gold. Ihr würdet doch alle Aktien von allen neuen Mehrheitseigentümern zusammensammeln, um den finanzieren zu können. Da wäre auch eine Einschaltquote in Rekordhöhen garantiert.
Ja, tatsächlich. Also gerade auch in Zeiten des von Social-Media-Videos, das wird alles funktionieren, was der von sich gibt. Aber warum? Weil es eben Substanz hat. Also der Mann ist ja lustig, aber du kannst, und das hat die Süddeutsche diese Woche auch nochmal geschrieben, irgendwie, dass es halt, der müsste allein deshalb bleiben, weil es sonst langweilig wird in den Mixzonen dieser Republik. Weil der ja nicht nur extrem amüsant ist und auch immer super Witze macht, sondern weil der halt wahnsinnig gut inhaltlich ist und der geht auch oft auf die Fragen ein. Also du hast ja oft auch erfahrene Spieler, die sich stellen, was gut ist, aber dann so ein bisschen sehr schablonenhaft antworten. Gar nicht als Vorwurf, ne? Nicht jeder ist dafür geboren, I don't know, aber Müller ist halt nicht so. Müller gibt wirklich Antworten auf die Fragen, die du stellst, auch inhaltlich tief, ne, taktisch. Deshalb, ich glaube, er wäre eine extreme Bereicherung als Experte. Ich sehe ihn vom Typ her eher so wie Jürgen Klopp in seinen Anfängen vor 20 Jahren oder wann das war, als ZDF-Experte, wo er eben auch den Leuten das aber nicht so oberlehrerhaft, wie es bei Rangnick teilweise rüberkam, sondern wirklich smart und gut erklärt hat und sympathisch.
Und 2002 glaube, bei der WM hatte er seinen Durchbruch, weil da kam der Trainer aus der zweiten Liga
2006.
und erklärt den Leuten den großen
2006.
Ja, aber er hat 2006, auch 2002 aber, genau, aber auch.
Genau, das aber weiß ich. Richtig mhm. gut gemacht. Mhm. Das glaube ich, ist, würde Thomas Müller auch hinkriegen. Ich sehe das auch nicht so. Also er ist kein Typ Didier Hamann. Die Leute muss auch geben. Ich schätze auch vieles an Didier Hamann, weil er eben klare Kante hat. Aber du siehst ja auch bei Bastian Schweinsteiger, was teilweise auch kritisiert wird, aber es geht auch anders. Das kann man jetzt so und so bewerten.
Ja, apropos Schweinsteiger, der hat sich ja auch eingeschaltet in die Zukunftsdiskussion von Thomas Müller und hat gesagt, in der Kings League, also dieser Kleinfeldliga, die ja von Gérard Piqué irgendwann mal ins Leben gerufen wurde und ja weltweit auch durchaus auf Expansionskurs ist, da ist Schweinsteiger ja deutscher Präsident, da könnte er eben auch noch einen Job oder beziehungsweise eine Mannschaft verschaffen. Also ein bisschen TV-Experte und fürs Adrenalin ein bisschen Kleinfeld kicken, aber reicht das als Adrenalin aus?
Nee, also das ist, hat schon einen Grund, warum Piqué und Schweinsteiger da Präsidenten sind und sich nicht selber mitspielen. Das tun die sie nicht an, da sägst du an deinem Denkmal. Also bei aller Liebe, muss ich sagen. Und du, ja, also wobei interessant wäre es schon. Ich fand auch Ribéry und Robben jetzt da bei diesem, was war das, ich glaube Franz Beckenbauer Cup, wo die gespielt haben, das kann man sich schon anschauen. Aber das hat ja Gründe, warum die das nicht seriell machen sozusagen.
So, gemanagt werden muss das alles von Max Eberl. Wir hatten ganz kurz über ihn gesprochen und Kommunikation muss man dann verbessern. Glaubst du, dass Max Eberl sich halten kann beim FC Bayern oder bereiten die sowieso schon vor, dass es doch in welcher Form auch immer einen Wechsel gibt im Sportvorstand?
Also wenn also offiziell klares Dementi, Vertrag bis 2027, steht überhaupt nicht zur Debatte. So, das sind so die offiziellen Aussagen. Max Eberl heute hat auch gesagt, er ignoriert das mehr oder weniger, also ist da auch im Detail gar nicht drauf eingegangen, was nachvollziehbar ist. Ehrlicherweise, also meine Info ist, dass nach der Saison sozusagen ein Strich drunter gemacht wird. Und da würde ich gar nichts ausschließen. Ich würde aber beim FC Bayern auch...
Strich drunter machen meinst du im Sinne von Generalanalyse? Genau, ne? Nicht genau. Beendet, sondern Analyse ist.
Generalanalyse, ne? Und da muss man eben ganz klar sagen, und das ist ja auch ein Vorwurf, den ich total nachvollziehbar finde, dass beim FC Bayern ganz oft das Ergebnis entscheidet, wie es weitergeht. Ich finde es nach wie vor total absurd, dass mit zwei Umdrehungen mehr Thomas Tuchel jetzt noch Trainer beim FC Bayern wäre, wenn er nicht schon wieder weg wäre. Aber die wollten mit ihm verlängern, obwohl er eigentlich im Februar sozusagen aufs Abstellgleis geschoben wurde. Da wurde die Trennung ja offiziell gemacht. Und dann drei Monate später und nach einer schlechten Saison im Übrigen wurde gesagt, der muss jetzt weitermachen, der ist so gut. So, sprich, wenn die in der Champions League jetzt tatsächlich weiterkommen, was eng wird nach den Verletzungen, aber wenn die da weiterkommen, wenn die sogar vielleicht ins Finale kommen, wenn die bei Leverkusen vielleicht so weiterkickt wie in Bielefeld, souverän deutscher Meister werden, dann ist es eine ganz andere Gemengelage als eben andersrum. Mir hat jemand erzählt, ob das so war, war ich nicht dabei, dass es eine klar, oder weiß nicht, ob es die klar war, aber es gab eine Mehrheit gegen eine Vertragsverlängerung mit Joshua Kimmich und nach seiner guten Leistung gegen Leverkusen in der Champions League sind ein paar Leute im Aufsichtsrat gekippt und dann gab es auf einmal eine Mehrheit. Und das muss bei denen, die
dagegen. Aber in der Tagesform kann man doch solche weitreichenden Entscheidungen nicht treffen. Das ist, also das wird dir das ist natürlich ja auch keiner Wahnsinn.
Bestätigen.
Ja.
Aber wenn du in die Geschichte guckst, dann ist es immer oder sehr oft beim FC Bayern so gewesen. Und ich finde, dieses Tuchel-Thema steht da exemplarisch für, dass man jemanden quasi schon verabschiedet hat und auch nicht mit besonders warmen Worten. Und dann, obwohl er nicht erfolgreich ist, am Ende sagt, mit dem müssen wir doch weiter.
Mich lässt ja der Gedanke nicht los, was wir ganz am Anfang besprochen haben, dass Informationen aus dem FC Bayern durchsickern, die das Ziel haben, Max Eberl in irgendeiner Form in Frage zu stellen. Ich sage es jetzt mal vergleichsweise neutral. Wird Max Eberl auch deswegen weitwund geschossen, um das Feld zu bereiten, Ralf Rangnick aus Österreich doch noch zum FC Bayern zu holen? Ist das, was im Hintergrund womöglich vorbereitet wird, um Platz zu schaffen?
Also der Punkt ist ja der, ne, was du sagst, ist ja richtig, das ist eine Interpretation, die wird dann immer zurückgewiesen. Aber das ist ja genau die Sache. Man muss sich ja fragen, ne, der Klassiker, wem nützt es, also warum passiert das überhaupt? Und der kommt natürlich nicht gut rüber, wenn der Eindruck entsteht, übrigens auch bei Spielerberatern, naja, die Verhandlungen sind auf jeden Fall keine 100% wert, weil das Paket wird dann vielleicht nochmal aufgemacht. So, ist ja offensichtlich so gewesen zuletzt teilweise. Von daher ist natürlich schon die Frage, ist es einfach ein Ausdruck von einer momentanen Unzufriedenheit, was ich bei Teilen des FC Bayern Aufsichtsrats gar nicht ausschließen würde, oder steckt da schon eine Strategie dahinter? Das Thema Rangnick ist nach dem, was ich weiß, schon länger ein grundsätzliches Thema beim FC Bayern, dass man sich vorstellen kann, so einen da reinzuholen. Es ist aber nicht konkret im Moment. Also es hat in der Länderspielpause Berichte gegeben, aber keinen Kontakt. Das weiß ich von Rangnicks Seite auch. Auch da, ich glaube schon, dass er zu diesem Kandidatenkreis gehört. Und es wurde ja so ein bisschen kolportiert, naja, der könnte ja als zusätzliches Mastermind, hieß es da in dem Text, reinkommen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Max Eberl das mitmachen wird, dass einer sich über ihm noch installiert wird. Und neben ihm macht auch keinen Sinn. Gerade wo er bewusst vor, ich glaube, 2 Jahren verkündet wurde, wir haben bewusst den Vorstand auf 3 Leute reduziert. Und dafür, da ist einer nur für den Sport zuständig. Deshalb, also der Name Rangnick bleibt ein Thema. Allerdings hat mir dann ein Kollege aus Österreich auch gesagt, na ja, das geht 48 Stunden gut.
Das wollte ich nämlich jetzt auch anmerken. Ich glaube nicht, dass bei Ralf Rangnick jemand kommt, der dann sagt, okay, ich bin hier zwar ein gut bezahlter Angestellter, aber eben genau das, ein Angestellter, ich tue das, was man mir sagt in meinem Bereich, sondern der möchte ja immer mitreden und mitgestalten. Das ist ja auch einerseits sehr honorig, weil er denkt über den Tellerrand hinaus, andererseits auch sehr, sehr anstrengend. Ja. Man merkt das jetzt schon in Österreich, da meint er, er müsste auch bei den Funktionären mitreden, ob die ihm alle so genehm sind, weil sein Sportdirektor da abberufen worden ist, ohne dass er da richtig gefragt worden ist. Das war aber auch schon bei RB Leipzig so, das war schon in Hoffenheim so, wo er drunter gelitten hat, dass man ihm zum Beispiel in Hoffenheim Gustavo quasi unter den Händen wegverkauft hat und er deswegen da kein Veto einlegen konnte. Bei RB Leipzig waren ihm auch Grenzen gesetzt worden vom übergeordneten Oliver Minzlaff. Und das ist etwas, das muss man wissen, wenn man Ralf Rangnick holt. Man holt keinen Cheftrainer, sondern holt jemand, der auch Machtansprüche hat. In welcher Dosis, also ich glaub, muss man nochmal bereden. Ja?
Genau. Also momentan als Trainer kein Thema. Mit Kompany sind Stand jetzt alle sehr zufrieden, weil er auch in der Mannschaft extrem gut ankommt. Wenn, dann tatsächlich in einer Führungsposition. Und da muss man eben sehen, was man damit bekommt. Ne? Also er ist ja, also das ist ja, ist ja gut und schlecht zugleich. Ne? Der ist halt eine Art von Kontrollfreak in meinen Augen. Sprich, der hat schon den übergeordneten Blick und will alles wirklich ständig besser machen, was ihm in vielen Bereichen ja auch gelungen ist in der Vergangenheit. Aber er will auch überall mitreden. Ja, und das geht den Österreichern gerade wahnsinnig auf die Nerven. Er hat jetzt den Wiener Stadtrat gesagt, die sollen jetzt mal die Laufbahn im Ernst-Happel-Stadion endlich wegmachen und ein Nationalstadion bauen. Und dann haben die auch gesagt, wusste ich gar nicht, dass das die Kompetenz des österreichischen Bundestrainers ist. Also das könnte man jetzt weit ausfächern, weil das ist auch so ein Intrigenstadel da gerade. Aber da merkt man eben auch, er hat eine gewisse innere Unzufriedenheit, er will immer was besser machen, aber stößt damit natürlich an Grenzen. Und ich vermute sogar, selbst wenn man jetzt mal gedanklich sich vorstellen würde, der wäre jetzt, also mir hat einer geschrieben, vielleicht wird er sogar CEO beim FC Bayern, so also Vorstandschef. Aber wenn man sich das mal gedanklich vorstellt, wird er am Ende wird die Grenze dann wahrscheinlich immer der Aufsichtsrat mit Uli Hoeneß sein. Also auch da wird es viel Reibungspotenzial geben. Aber ja, ist noch ein Stück weg, so eine Vermutung, dass es so kommt.
Einfacher wird da sicher im Umgang Mario Gomez, der ja auch gehandelt wird.
Ja, hatten wohl einen guten Ruf beim FC Bayern, speziell auch bei Hoeneß wieder tatsächlich, das muss man ja mal sagen. Im Endeffekt, ohne Hoeneß wird da, glaube ich, nach wie vor nichts in diesem Verein entschieden. Und wohnt noch in München, hat eine Bayern-Vergangenheit, deshalb war das natürlich eine naheliegende Schlussfolgerung, zu sagen, dann doch der Gomez. Was ich von Leipzig oder aus dem RB-Kosmos weiß, ist, dass das kam ja am 1. April, mir hat einer gesagt, vielleicht ist das als April-Scherz gemeint, der hat Ende 2024 den Vertrag bis 28 verlängert und soll da sehr zufrieden sein und sie sind sehr zufrieden mit ihm und er ist sehr eng mit Oliver Minzlaff, die Kritiker sehen das negativ, die sagen, das ist quasi sozusagen der, wie sagt man, ja, also derjenige, der alles macht, was Oliver Minzlaff sagt, um es mal so zu formulieren. Die anderen sagen, das ist ein super Team, die tauschen sich aus. Da, wo der eine Defizite hat, Minzlaff war kein Profi, hat er andere eben seine Stärken, weil der Minzlaff ihm natürlich wahnsinnig viel vom Business beibringen kann. So, und dementsprechend gehen im Moment alle davon aus, dass Gomez da bei Leipzig bleiben will und oder bei RB bleiben will, nicht nur Leipzig. Er ist ja für den ganzen Kosmos da zuständig. Und gestern hat Oliver Minzlaff das auch nochmal bekräftigt im Fernsehen vor dem Pokalspiel.
Er durfte auch in der Chefriege sitzen, auf der Tribüne. Minzlaff zur einen Seite von Jürgen Klopp, auf der anderen Seite Mario Gomez. Schäfer ein bisschen mehr Distanz. Also das sind ja auch Signale, die man da aussendet. Aber nochmal zurück zu Uli Hoeneß. Du sagst, es führt keinen Weg an Uli Hoeneß vorbei. Ist das ein Fluch oder ein Segen für den FC Bayern?
Ja, beides. Also kann man nicht anders beantworten. Also das ist, letztlich ist es, glaube ich, es ist insofern ein Problem, weil es keine Lösung gibt, wenn am Ende ein Aufsichtsrat, der eben nicht exekutiv entscheiden soll, am Ende sagt, das war mir jetzt zu teuer und da war mir zu wenig Kommunikation und damit bin ich nicht zufrieden. Andererseits ist aber auch völlig klar, dieser ganze Impact, den Uli Hoeneß da über die letzten, weiß ich nicht, 4 Jahrzehnte, glaube ich, jetzt hatte oder eigentlich 5, weil Spieler kann man auch dazu zählen, den darf man halt auch nicht geringschätzen. Der hält den Verein natürlich auch am Laufen nach wie vor. Also, aber klar ist, eine Lösung ist das so, glaube ich, nicht wirklich. Selbst wenn die sich da zusammenraufen, könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass wir dann in ein paar Monaten auch in der neuen Saison wieder ähnliche Diskussionen führen werden.
Das werden wir machen. Auch an dieser Stelle ganz kurz noch zum Abschluss die Glaskugelfrage, weil Pitt sie anfangs einmoderiert hat, muss sie natürlich kommen. Augsburg am Wochenende bzw. am Freitagabend in Augsburg, natürlich ein gefährlicher Gegner. Erst 4 Gegentore seit Jahresbeginn, die beste Abwehr Europas. Erst 2 Niederlagen, 2025, Dritter der Rückrundentabelle. Das wird eine schwere Aufgabe für die Bayern. Können Sie gegen Augsburg in dieser aktuellen Konstellation mit der Rumpf- oder Resteabwehr aus deiner Sicht bestehen, Martin? Wie geht's aus?
Das ist tatsächlich schon mal eine Generalprobe für Inter und auch ein guter Gegner dafür. Einerseits, ich bin irgendwo zwischen 1:1 und 1:2, also für Bayern. So irgendwo in der Kategorie ist meine Vermutung, aber ihr wisst ja, ich liege immer da.
Genau wie ich, Pitt. Du liegst ja eigentlich fast immer richtig.
Wenn das mal so wäre, würde ich ja bei Tipico einsteigen und groß meine Wetten platziere, wenn ich das immer genau wüsste. Aber ich vermute, dass die Bayern 3-0 gewinnen werden.
Dann werden wir das überprüfen über Bayern und Inter. Da werden wir nächste Woche dann hier im Podcast auf jeden Fall auch noch sprechen, mindestens einmal. Ich sage für heute danke, Pitt, und danke, Martin, vor allen Dingen für deinen Besuch.
Gern geschehen, immer gerne.
Bis dann, ciao, ciao.
Ciao.
Fieber Pitt. Der Fußball-Podcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcast-Bude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.